Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 19. Ausgabe der Plattformreihe Die beste Droge der Stadt, in der regelmäßig Menschen zu Gast sind, die ihr Berufsleben derzeit am Theater Ulm verbringen. Auch heute, wie alle vier Wochen, mit Rainer Markus Walter für Free FM am Mikro und ich freue mich auf zwei Akteure im Studio, die derzeit als klassisches Liebespaar auf der Bühne zu erleben sind und die beide auch neu im Ensemble dabei sind. Das ist zum einen eine junge Frau mit dem schönen Namen Sidonie von Gorsitsch. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
Ja, so fast.
Gorsitsch. Ist das ein Hitch hinten raus?
Also Sidonie ist richtig. Ja. Da machen die meisten nämlich, sagen eh schon mal Sidonie.
Sidonie,
also Sidonie.
Ja.
Von Krosig.
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 Okay. Krosig. Also genau. Das, alles klar, ich werde es mir einbringen. Ja, so mancher Teenager wird sie wohl eher als die kleine Hexe kennen und des Weiteren der charmante Jüngling mit dem Wiener Blut in den Künstleradern an ihrer Seite.
Richtig.
Er hört auf den Namen Dan.
Dann.
Dann. Wird das deutsch ausgesprochen?
Genau, ja.
Dann Glatzer. Mhm. Also auch das Glatzer ist das schöne österreichische Glatzer. Einen wunderschönen guten Tag, ihr beiden. Ja.
Hallo.
Hallo.
Du, also Dan, das ist ein hebräischer Name, habe ich gelesen.
Ja, genau.
Ist die Namensgebung in deinem Fall der Religion geschuldet oder waren deine Eltern Fans von Dan Aykroyd?
Eher das Erstere. Mein Großvater kam aus Polen und war Jude. Und
okay.
Das war väterlicherseits, mütterlicherseits war aus rumänisch Wurzeln. Mhm. Und so kam der Name. Also in Rumänien zum Beispiel gibt es ganz, ganz viele Jungs, die heißen Dan.
Okay, das also ist ein üblicher Name.
Üblicher Name, okay.
Bei uns kennt man den ja nur nicht wirklich so, ne?
Nee, das stimmt. Ja.
Sidonie, du trägst ein von im Namen. Gleiches hatte ich übrigens auch vor vier Wochen deinen aktuellen Chef gefragt. Den Herrn von Stubnitz. Steht es für ein Adelsgeschlecht, beziehungsweise was ist davon heute noch bei dir über?
Ja, ist richtig. Es ist ein Adelsgeschlecht. Aber also es ist sozusagen Teil meines Namens und in offiziellen Sachen gebe ich ihn immer mit an, aber privat kann man mich ruhig Sidonie Krosig nennen. Das ist mir echt herzlich egal.
Sidonie Krosig. Okay, aber du hast den von im Pass stehen sozusagen, oder?
Ja.
Ist ja schon irgendwie schick, oder?
Ach, ich weiß nicht. Es ist irgendwie ist ganz interessant, sozusagen, wie weit die Geschichte meiner Familie so zurückgeht, dass wir schon irgendwie in den Kreuzzügen waren. Aber,
ja, okay.
Aber ganz ehrlich, seit 1918 spätestens zählt das ja alles nicht mehr so ganz.
Okay, da hast du jetzt recht. Finde ich schön. Charmante Einstellung. Mit dir werde ich jetzt nachher gleich anfangen zu plaudern. Und ich würde sagen, bevor machen wir aber jetzt erstmal ein bisschen Musik. Die Plattform auf Radio Free FM. Heute wie alle vier Wochen mit Menschen, die am Theater Ulm wirken und werken. Wie immer, Ladies first. Bei uns im Studio ist Sidonie von Krosig, derzeit in der Hauptrolle des Schiller-Klassikers Kabale und Liebe, ihre erste Rolle in Ulm zu sehen. Wie sie überhaupt nach Ulm gekommen ist und ob dabei ein Hexenbesen zum Einsatz kam, darüber werden wir heute reden. Sidonie, du bist in München geboren. Ist das ein Elternhaus, das den schönen Künsten zugewandt war, in das du reingeboren wurdest?
Auf jeden Fall. Also meine Eltern sind sehr Musik- und Theaterbegeistert schon immer gewesen und haben sicherlich einen großen Beitrag dazu geleistet, dass ich schon früh ein theateraffiner Mensch wurde.
Kannst du dich daran erinnern, wann man sich das erste Mal ins Theater geschleppt hat?
Ins Theater, oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß ehrlich gesagt in dem Fall eher die Oper, das war die Zauberflöte.
Ah ja, okay.
Aber das Theater, das war...
Also gut, ich meinte das jetzt auch ein bisschen umfassend. Also Theater, in dem Fall Zauberflöte, war ja wohl auch in irgendeiner großen Bühne
in der Oper, Münchner Staatsoper.
Wie alt warst du da?
Da war ich so 8 oder 9.
Okay, doch, das doch schon, also ja, ein reiferes
Kind. Ich wurde anscheinend nach den Beschreibungen meiner Eltern auch schon, wurden wir schon als ganz kleine teilweise mitgenommen, also wahrscheinlich noch jünger, so 6, 7. Okay. Aber so richtig erinnern oder so das erste Erlebnis, was ich hatte, war das und ich glaube die kleine Hexe im Theater.
Ja, aber das Hexe, steht ja sich. Mit den Hexen hattest du es dann irgendwie. Ja, hattest du denn als Kind auch schon den Drang, irgendwie dich vor anderen darzustellen? Oder wann haben denn diese Ambitionen in Richtung Schauspielerei begonnen? Hatte da diese Theaterbesuche was mit zu tun oder war das einfach schon in dir?
Also ich kann da auch nur sozusagen von irgendwelchen alten Fotografien oder von den Beschreibungen meiner Eltern oder Familie ausgehen, die gesagt haben, dass ich schon immer mir irgendwelche Vorstellungen ausgedacht habe. Und teilweise, das erinnere ich auch, habe ich selber ein bisschen so Stücke geschrieben, so kleine, aber nicht wirklich ernst nehmen, aber halt irgendwie so kleine Vorstellungen, die ich dann am Abend meinen Eltern präsentiert habe.
Okay. Ja. Aber es hat den Weg geebnet, ne?
Auf jeden Fall. Ich habe mich auch schon immer gern verkleidet und irgendwie ja, so ein Schmarrn gemacht. Damit fängt es ja letztendlich an, mit irgendeiner Art von Spielfreude oder dass man irgendwie Bock hat.
So. Ja. Jetzt, also, wann hast du denn angefangen mit Schauspielen? Also jetzt unabhängig davon, ob du deinen Eltern zu Hause was vorgespielt hast, sondern wann kam dieser Sprung? Weil du bist ja bereits mit, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, im Alter von 12 Jahren, im Jahr 2001, hattest du quasi diese große erste Rolle. Da muss ja irgendwas vorher passiert sein, oder wie kam das dazu?
Also, es war so, dass, wie gesagt, ich habe immer schon so gerne irgendwie mal was selber ausgedacht und ein bisschen gespielt und so. Und Freunde von meinen Eltern, die auch weiter Nachbarn sind, Edgar Selge und Franziska Walser, die Tochter von Martin Walser, sie hat in einem Film mitgespielt, wo sie ein kleines Mädchen gesucht haben für so einen Krimi, die irgendwie einmal Spaghetti isst und irgendwas Elementares für die Handlung beobachtet, aber wirklich so eine dritte Baum von Rechtsrolle. Ne? Und dann bin ich zu diesem Casting gegangen, weil Franziska hat dann meine Mutter gefragt, meinst du, die Sidonie hätte da Lust drauf? Und hat meine Mutter, werde ich nicht vergessen, nach der Schule irgendwann gemeint, Sidonie, wenn du da Lust drauf hast, wir zwingen dich zu gar nichts, dann geh da doch heute mal hin. Und dann habe ich das gemacht und dann hat das mit Glück irgendwie geklappt und so folgte dann eins nach dem anderen und das Bibi, der Bibi-Film war dann relativ, da hatte ich dann schon ein bisschen Erfahrung gesammelt.
Also wie viele also, war das? Die Bibi-Rolle?
Ich glaube so der fünfte Film oder so.
Okay, doch schon so viel. Das ging aber dann in dem Fall ja Schlag auf Schlag.
Ja, also es waren wie gesagt kleine Rollen und eine größere auch in so einem Familiendrama, Verschwinde von hier, hieß es. Das war auch die Regisseurin wie in dem zweiten Bibi Blocksberg-Film, Franziska Buch. Aber sonst waren es oft eben, wie gesagt, kleine Rollen und Bibi Blocksberg war dann so, ja, eine größere dann. Ja.
Jetzt interessiert mich das natürlich wahnsinnig mächtig. Ich denke wahrscheinlich auch viele von unseren Zuhörern, wie das so für ein Mädchen, wie alt warst du da?
12
habe ich richtig recherchiert. Genau. Ne? Mädchen, 12-jähriges Mädchen plötzlich so eine wichtige Schauspielerin wird. Bist du ja geworden. Wir haben es gerade vorher hier im Studio sogar erlebt, dass man dich wiedererkennt und sich freut, diese Bibi wiederzusehen. Wie war das denn auch? Also ich würde jetzt einfach so mal ein bisschen interessieren, so eine Reflexion, wie war das am Dreh? Wie ging es dir selber damit? Also wie hast du es auch erlebt? Also das finde ich sehr spannend.
Also es war irre spannend natürlich, weil ich solche Schauspieler wie Katja Riemann und Corinna Harfuch entweder schon aus dem Theater oder aus dem Fernsehen kannte und dann natürlich sehr aufgeregt war, aber sich dann bald für mich rausgestellt hat, dass das alles auch ganz normale Menschen und besonders nette Menschen sind, die dann, mit denen man auch viel Spaß haben kann, so in den Drehpausen. Und ich war von der Schule freigestellt 6 Wochen und war herrlich. Nee, es war auf jeden Fall ein total anderes Leben, in das man dann für die Zeit eintaucht. Und wenn es dann aufhört, ist es natürlich auch ungewohnt, dann wieder sozusagen in den normalen Alltag zu gehen. So.
Wie hast du dieses Fernsehen erlebt? Waren die alle nett zu dir?
Total
nett. Bist du hofiert worden und alle haben sich um dich gekümmert?
Also die haben sich alle wirklich besonders nett um einen gekümmert, vor allem wenn man gesagt hat, ich bitte was trinken, dann kamen gleich mehrere Apfelschorlen. Das war wahnsinnig nett, aber wir haben uns aber auch alle gegenseitig irgendwie unterstützt. Ich finde das irgendwie so schön, jetzt auch im Theater oder beim Film, das ist immer so eine Sache, an der man gemeinsam, man zieht gemeinsam an einem Strang. Und das habe ich damals schon in den Dreharbeiten so stark wahrgenommen, dass sie irgendwie alle, jeder bringt irgendwie seine positive Energie mit und trägt dazu bei, dass das irgendwie auch was Gutes wird. Probiert so. Und deswegen ist die Stimmung immer, ich habe das Gefühl, dass die grundsätzlich alle durchweg nett sind. Besonders nett.
Ja. Okay. Wie war das denn? Ihr habt den Film abgedreht, dann ging es zurück auf die Schule für dich, ja, auf jeden Fall. Dann kam natürlich die Nachbearbeitung, tralala, wann kam der dann ins Kino? Ein halbes Jahr später?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ein halbes Jahr später, dreiviertel Jahr später.
Und der hat ja ziemlich eingeschlagen. Und dann warst du ja eigentlich quasi über Nacht plötzlich bekannt. Was war das für dich für ein Gefühl?
Ja, es ist natürlich ein komisches Gefühl, wenn man durch die Straßen geht und plötzlich wird man angeguckt. Also vorher ist eigentlich relativ egal, wie du aussiehst oder so. Aber es ist auch total nett, wenn man irgendwie merkt, man kann irgendwelche kleinen Mädchen erfreuen, wenn sie einen erkennen, und dann quatsche ich, habe ich auch gern ein bisschen mit denen gequatscht. Also
du hast es schon genossen.
Ich habe es genossen, aber gleichzeitig habe ich Gott sei Dank auch eine große Familie, die immer, wenn ich die Tendenz hatte, irgendwie sagen, hey, dann kommt Toni, komm mal gern runter. Also mein Gott, man muss sich von sowas auch nicht blenden lassen. Ja, also das ist dann mal eine Phase, und dann ist man aber, glaube ich, auch ziemlich schnell wieder. Das ist halt dann auch, und das ist nicht so wichtig nehmen. Also das nicht so wichtig nehmen und sich selber sowieso nicht. Aber es geht ja dann letztendlich um den Film, und das bleibt. Und wenn ich das dann irgendwann mal meinen Enkelkindern zeigen kann, guck mal hier, eure Oma auf dem Besen, dann ist das doch was Schönes.
Die Oma auf dem Besen. Du hast ja gleich noch einen draufgelegt dann. Es gab 2 Jahre später noch einen zweiten Teil. Oder ich weiß nicht, eben eine Fortsetzung, ne? Wie man das ja gerne so macht. War das so ganz automatisch, dass du da wieder mit dabei warst, oder wie kam das dann?
Ja, das war glücklicherweise irgendwie, kam dann die Anfrage. Da fand nicht nochmal ein Casting statt. Also ich glaube, sie haben dann nochmal geguckt. Ich glaube, es fand nochmal ein Treffen statt, ob ich mich jetzt sozusagen sehr verändert hätte, phänotypisch irgendwie total in die Breite gegangen bin oder plötzlich nicht mehr so jung genug ausgesehen hätte, aber das hat gepasst. Und
naja, 2 Jahre, dann nochmal 2 Jahre später wäre es durch gewesen, das Thema, ne?
Ja.
Dann hast du die 2 Teile mitgenommen. Der 2. war, glaube ich, auch ziemlich populär dann. Der hat auch mal gut nachgelegt.
Ja, ich glaube schon, oder?
Na gut, ich habe gedacht, du hast das jetzt ganz genau im Blick.
Und weißt dass der erste irgendwie damals der erfolgreichste Kinderfilm des Jahres war oder sowas.
Genau, habe ich auch nachgelesen.
Aber der 2., ich glaube, der war auch erfolgreich, aber da weiß ich jetzt ehrlich gesagt die Zahlen nicht mehr.
Wie du dann weitergemacht hast und tatsächlich auch Schauspielerin geblieben bist, noch ein bisschen Fernsehen gemacht hast und letztendlich ins Theater gekommen bist, darüber möchte ich nach der nächsten Musik mit dir reden. Bei uns im Studio die Schauspielerin Sidonie von Krosigk. Aktuell in ihrer ersten Spielzeit als festes Ensemblemitglied am Theater Ulm. Über deine Vergangenheit als Bibi Blocksberg Darstellerin haben wir jetzt ausführlich gesprochen. Fand ich auch hochinteressant. Wie ging es dann denn nach dem Erfolg der beiden Blocksberg-Filme weiter? Hast du vom großen Kino geträumt?
Naja, nee, man... Das ist natürlich, wenn man dann einmal einen Kinofilm gemacht hat, dann hat man irgendwie Bock. Dann denkt man, ja, jetzt noch so ein Kinofilm. Aber ich bin auch, wenn man irgendwie eine kleine Rolle im Fernsehfilm spielen darf, ist auch super. Es gibt ja auch da total spannende Sachen. Also nicht, dass ich mir das jetzt aussuchen könnte. Ne? Das klingt jetzt schon so, gibt es ja total spannende Sachen. Nee, und da habe ich dann noch ein paar weitere Filme dann gedreht.
Sind die dir dann angeboten worden? Also, oder hattest du das schon Management, oder wie darf man sich das vorstellen?
Ja, ich bin seitdem eigentlich in der gleichen Agentur, okay. Patricia Kastner in München. Und die sind mir dann sozusagen angetragen worden, ja. Beziehungsweise ich musste dann bei so kleinen Rollen für 3 oder 4 Drehtage habe ich das dann so bekommen teilweise, aber bei größeren musste ich auch zu so Castings wieder gehen.
Und was kam denn dann so hinterher? Kannst du dich noch erinnern? Oder war das alles nichts mehr so, wo du jetzt sagst, mal wahnsinnig erwähnenswert?
Ja, ich habe zum Beispiel Trau keinem über 30, da habe ich eine kleine Lesbe gespielt, oder Edel und Stark, ich weiß nicht, vielleicht sagt Ihnen das was, das ist auch diese Anwaltsserie.
Ja, 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 ja.
Habe ich auch ein schwangeres Mädchen gespielt, die dann ihr Kind irgendwie bei Pro Familia, ja, die will das dann behalten unbedingt und nicht abtreiben und so weiter. Und ja, so Familienfilme eigentlich.
Okay, und dann hast du...
Und Froschkönig zum
Froschkönig
Beispiel
auch.
Das Märchen, ja.
Ja, also Märchen gefallen dir, du spielst auch demnächst wieder in einem Märchen. Auch schön, da kommen wir nachher noch drauf. Da ist die Premiere morgens um 9.
Ja.
Das ist der Grund, warum ich damit hadere hinzugehen.
Ja, das wird auch knackig, ne?
Also morgens um 9 ist ein ungewöhnlicher Theatertermin, aber die Kinder, die finden das immer richtig super. Also das Urmel, bei Urmel aus dem Allsach, ich war die Hölle los.
Ja.
Da war ich und die, das war ein Erlebnis, nur die Kinder zu beobachten. Also ich kann mir vorstellen, dass beim Würstedorf aus ähnlich passieren könnte.
Ja, ja. Ich freue mich schon drauf.
Okay, aber jetzt, du hast dann studiert in Frankfurt ab 2010. Wann ist denn die für dich die Münze gefallen, zu sagen, okay, ich studiere jetzt Schauspiel?
Naja, ich habe immer wieder mit dem Gedanken gespielt, auch schon während der Schulzeit. Und dann, als ich dann irgendwann in der Kollegstufe war und dann spätestens nach dem Abitur, habe ich gedacht, so, jetzt entweder, ich habe die Möglichkeit, entweder was ganz anderes zu studieren und so ein bisschen zu gucken, vielleicht kommt ja wieder ein kleiner Film oder so, den ich mitspielen kann. Oder ich gehe jetzt wirklich auf eine staatliche Schauspielschule und versuche, irgendwie das Handwerk dahinter zu lernen, weil bis dahin habe ich ja das alles ein bisschen dilettantisch aus dem Bauch raus gemacht und wollte dann einfach wissen, ob es irgendwie eine Technik oder bestimmte Techniken gibt, die man erlernen kann und die ich dann auch bewusst einsetzen möchte, wenn ich es dann irgendwann mal so. Und dann habe ich angefangen, mich zu bewerben und bin dann in Frankfurt gelandet und sehr glücklich da gewesen, auf jeden Fall.
Das war, du hast dann ganz normal Schauspiel studiert?
Ja.
Also nicht irgendwie noch was anderes?
Nee, Schauspiel.
So eine Regie oder so eine?
Ja.
Okay. Und in der Zwischenzeit hast du dann trotzdem immer wieder noch Film und Fernseh mitgenommen oder war das dann damit gegessen?
Leider war das ein bisschen schwierig zu kombinieren, weil man in der Schauspielschule so stark eingebunden ist mit irgendwelchen, also wir waren zumindest auch am Wochenende teilweise irgendwelche Workshops oder Unterrichts- oder Angebote und so weiter, dass ich gar nicht die Möglichkeit gehabt hätte, irgendwas zu drehen. So, ich habe eine kleine Folge vom Alten habe ich mitgespielt, der Alte, diese Krimireihe, und das war's.
Ja. Na, mehr bist du gar nicht dazu gekommen.
Dazu habe ich gar nicht, genau.
Ich habe gelesen, du agierst aber auch als Synchronsprecherin. Ist das, da fällt das in die gleiche Kategorie, sprich, da hast du auch keine Zeit mehr für?
Das hat sich ehrlich gesagt, da hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr irgendeine Möglichkeit oder Angebot gehabt.
So,
das war auch direkt nach Bibi Blocksberg, Chihiros Reise zum Beispiel, habe ich synchronisiert, richtig.
Ja. Ja, ich habe gelesen, dass du auch die Clara beim Heidi-Film gesprochen hast. Heidi ist doch eigentlich deutsch. Was war das für ein Film? Amerikanische Produktion, oder?
Das war eine österreich-deutsche Produktion, glaube ich.
Da muss man synchronisieren? Ja, Entschuldigung, die Frage.
Nee, es ist eine total berechtigte Frage. Ich habe die Clara synchronisiert, richtig.
Ja, ja, ja,
und es war...
Hat die vielleicht irgendwie eine Französin gespielt?
Nee,
oder
das ist richtig österreich-deutsche Produktion. Das würde jetzt super Sinn machen. Ja, nee, dann war das tatsächlich irgendwie Englisch oder so.
Das vielleicht hat die so ein breites Österreichisch gesprochen, dass man gesagt hat, die müsste man synchronisieren.
Also das ist jetzt richtig peinlich, ne? Das,
ist doch nett. Ist dir das schwer gefallen, Synchronisation sprechen? Ich stelle mir das immer irgendwie total schwer vor. Ja? Du stehst da und dann laufen irgendwelche Zahlen ab und du musst jetzt diesen Satz sagen. Und der muss dann genau auf die Lippen von dem anderen passen.
Ja, es ist auch ein bisschen schwer und ich finde es auch, das ist so ein bisschen der mühsame Bereich, muss ich sagen, synchron sprechen. Das ist, macht begrenzt Spaß in dem Sinne, finde ich. Wenn man sozusagen zeitlich begrenzt ist, dann siehst du einmal die Szene, wie sie zum Beispiel bei Chihiro, weiß ich es, weil vielleicht ist mir das auch so prägnant im Kopf geblieben, weil die da alle so japanisch, halt, genau, und dann wusste ich jetzt das andere nicht mehr. Aber dann spielt einmal die Szene ab und dann sieht man das nächste Mal 3, 2, 1, da muss man genau auf diese Lippenbewegung das richtig sprechen. Und dann irgendwie noch emotional da auf der Kante zu sein, das ist manchmal nicht so ganz das Einfachste, aber es geht schon.
Okay, aber es ist auf jeden Fall auch ein spannender Job.
Ja.
Du könntest dir vorstellen, mal wieder zu machen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich finde es ja super, super abgefahren, dass es jetzt Synchronsprecher gibt, die dann fast, also ist ganz selten, aber die dann selber so eine Art Star werden, ja.
Ja, stimmt. Ja. Zum Beispiel erkennt man ja Julia Roberts oder diese ganzen, hat man irgendwie oft, wenn man es nicht in Originalsprache guckt, was ich eigentlich gerne mache, aber wenn man oft schaue ich zum Beispiel Notting Hill, gucke ich dann auch mal auf Deutsch, dann hat man irgendwie so die Synchronsprecherstimmen im Kopf.
Es gibt ja auch diesen wahnsinnig populären Synchronsprecher, der den Robert De Niro gesprochen hat.
Ja, oder den.
Ich weiß seinen Namen jetzt gerade nicht mehr, ich wusste ihn einfach schon mal, aber es ist ja auch egal. Aber der ja heute fast jede Dokumentation auf ARD oder ZDF spricht. Also langsam wird es schon echt lästig, ja. So, es ist ja schon die abonnierte Stimme, aber der führt ja schon so ein eigenes, eigenes Leben als Synchronsprecher. Finde ich schon abgefahren. Also wenn es dann gar nicht mehr klappt, dann...
Dann schaue ich da nochmal richtig.
Ja, dann machst du. Jetzt bist du erstmal auf jeden Fall am Theater zusammen mit dem charmanten, attraktiven jungen Mann, der neben dir sitzt. Und mit dem möchte ich mich dann auf jeden Fall in der nächsten Runde unterhalten. Und weil er eben aus dem schönen Österreich kommt, gibt es jetzt auch einen im Moment noch unveröffentlichten österreichischen Titel. Plattform auf Radio Free FM, die beste Droge der Stadt, unsere Reihe rund um das Theater Ulm. Bisher hatten wir uns mit der Sidonie unterhalten. Sie spielt aktuell die Luise in Kabale und Liebe. Ihr schicksalshafter Liebhaber Ferdinand sitzt heute auch bei uns im Studio.
Oh ja.
Und er ist in seiner ersten Spielzeit als festes Ensemblemitglied zu erleben. Auch er trägt den hebräischen Namen Dan und ist 1990 im schönen Wien geboren. Mit 9 Jahren bist du bereits das erste Mal auf der Bühne gestanden.
Richtig.
Wie kam es bei dir dazu, so früh auf Bühnenbrettern zu stehen?
Also es begonnen hat es für mich in einer englischen Theatergruppe, die ich mit meinem großen Bruder gemeinsam besucht habe. Und dazu gekommen bin ich mit meinen Eltern, also die haben mich dort hingeschleppt und mir das vorgestellt.
Hingeschleppt klingt nicht so ganz freiwillig.
Ach, ich wusste nicht, was mich erwartet. Also ohne wertungsfrei hingeschleppt.
Okay. Aber es scheint dir dann doch gut gefallen zu haben, denn du hast da auch nicht locker gelassen. Ich habe gelesen, du hast dann relativ früh Theater gespielt, im Alter von 9 Jahren. Also wow, das ist auch, also habt ihr ja was gemeinsam so. Also bist du ja sogar noch früher dran als die Sidonie.
Ja.
Du hast Jugendclub, Theaterfestivals, internationale Begegnungen, steht da in deiner Vita. Also erklär da mal ein bisschen weiter, was ging da ab?
Naja, also für mich hat das eben mit dieser englischen Theatergruppe begonnen. Dann hat sich das aufgelöst, weil die umgezogen sind. Dann musste ich ins Schulfreifach wechseln. Das wurde dann später nach, ich glaube, zu meinen 2 ersten Jahren wurde das zum eigenen Verein, dann war es quasi wie ein Jugendclub, wie wir ihn heute auch im Theater Ulm kennen. Dann hat sich das immer weiterentwickelt, dann hat dieser Verein ist gewachsen und gewachsen, hat momentan, glaube ich, also bis existiert noch immer und hat jetzt mehr als 500 Mitglieder. Und mit diesem Club sind wir ganz oft herumgefahren, haben Festivals besucht, innerhalb Österreichs, als auch in Tschechien oder England, und so haben sich Kontakte ergeben. Und dazu kommt noch, dann war ich ein halbes Jahr in Kanada, da habe ich auch gespielt. Auf Französisch diesmal.
Ich wollte gerade sagen, was für, genau, auf Französisch.
Also das war eine École Francophone, also eine französische Schule, wo man nur Französisch sprechen darf. Und da haben wir Chicago zum Beispiel gespielt. Und dann kam mein Zivildienst, dann habe ich mich beworben an Schauspielschulen und dann bin ich nach Deutschland gegangen.
Den Zivildienst hast du gerade so lapidar am Rande erwähnt und den finde ich wahnsinnig interessant. Nach der Matura hast du nämlich einen Zivildienst im zentralen Flüchtlingslager Dreiskirchen, heißt das, absolviert. Also da möchte ich mal ein bisschen näher was drüber hören. Ein zentrales Flüchtlingslager. Also wie bist du überhaupt zuerst mal darauf gekommen, dort deinen Zivildienst zu machen?
Über Erzählungen. Ich habe mich erkundigt. Die erste Variante wäre gewesen, dass man zum Roten Kreuz geht. Das hat mich nicht so angesprochen und wollte dann in diese Richtung, weil ich einen Bekannten wusste, der das auch gemacht hat und der ganz toll davon erzählt hat. Und so habe ich mich dort vorgestellt und habe mir dann das ausgewählt.
Wie darf man sich das vorstellen? Was hat dich da erwartet? Was hast du da gesehen?
Also ich war Betreuer für Jugendliche, die alleine nach Österreich fliehen. Und zwar, also bis, das sind nur Jungs unter 18 Jahren. Mhm. Das ist ein eigenes Haus. Und darin werden alle, die alleine fliehen und noch nicht 18 oder älter sind, werden da untergebracht und quasi versorgt.
Also sie quasi auch ohne Eltern angekommen sind, genau. Sei es, dass die Eltern nicht mitkommen, genau. Sei es, dass sie womöglich ums Leben gekommen
sind. Also es kommt ganz oft so vor, dass die Eltern die Kinder wegschicken und ihnen das Ganze, alles Geld geben und sie losschicken, dass es ihnen besser geht.
Mhm. Also wo kamen die hauptsächlich her, die Kinder? Damals, ich weiß nicht, wann war das denn eigentlich?
2008.
Okay.
Da kamen sie, die meisten kamen aus Afghanistan, dann gab es wenige Marokkaner, Iraker, Nigeria, einige und Somalia.
Mhm. Wie bist du selber damit umgegangen? War das jetzt für dich, ist dir das eher leicht gefallen? Oder war das so eine Geschichte, wo du doch auch manchmal ein bisschen mit dir selber gehadert hast, oder mit der Situation gehadert hast, mit diese Kinder jetzt zu betreuen?
Für mich war das eine eigentlich durchwegs schöne Erfahrung, weil ich dorthin gekommen bin und war als Ansässiger und die Heimat, also die österreichische Sprache beherrschender Junge, ein idealer Ansprechpartner für diese Kids oder für diese Jungs. Und die haben mich meistens immer sehr, sehr, sehr nett behandelt oder waren immer begeistert mit mir. Hm. Also da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Das, wo ich eher Probleme mit hatte, waren eher meine Vorgesetzten, die mir dann Stress gemacht haben wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, die lapidar erschienen sind.
Zum Beispiel?
Naja, also ich war...
Jetzt kannst du es ruhig
kann
sagen.
Mich, ist ich ja kann mich erinnern, ich war mit so einem riesigen PKW für 8 Personen war ich in Wien unterwegs, weil ich einen Asylwerber zum Spital fahren musste. Und dann habe ich mitten am Matzleinsdorfer Platz, das ist eine riesig befahrene Kreuzung in Wien, am Ende der Triester Straße. Und dann habe ich dann einen Anruf bekommen und mein zuständiger Betreuer hat mich angerotzt, dass was mir einfällt, den Tisch, der bei ihm im Büro steht, nicht rauszuräumen, weil der hatte am Vormittag ein Meeting und ich habe den Tisch nicht weggeräumt. Und das war für mich unbegreiflich, wie man... Ach, das war ein Erlebnis, ein seltenes, Gott sei Dank.
Okay. Aber du würdest sagen, alles in allem, großartige Zeit für dich, dieser Zivildienst?
Ja, wahnsinnig bereichernd. Also in dieser internationalen Hinsicht wahnsinnig bereichernd, weil wenn man heute von Asylwerbern spricht, dann kann sich kaum jemand vorstellen, wer das tatsächlich ist oder wie die aussehen, wie die sprechen, was in welcher Lage die sind. Das ist alles, also als Normalbürger, als Durchschnittsbürger ist das sehr weit entfernt von einem.
Mhm. Ja, und das hast du dann ja doch ziemlich hautnah mitgekriegt.
Gott sei Dank, ja.
Also etwas, was was dir ein Leben lang bleibt, sagen wir es mal so. Das ist ja eigentlich der Idealfall eines Zivildienstes, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Oder?
Ja. Kann würde ich so bestätigen.
Okay, und danach, jetzt um den Faden wieder aufzunehmen, danach ging es dann also für dich auch in Richtung Studium.
Genau, dann habe ich mich beworben währenddessen und wurde gleich nach München verplant. Also ich habe dann die Aufnahmeprüfung bestanden und hatte dann ein weiteres Ziel im Auge.
Dein Ziel war immer schon das Theater?
Genau.
Nie der Film, oder?
Also bei mir war es so, dass sich das die Möglichkeiten nie so gegeben hat und ich habe aber auch nicht verstärkt danach versucht nachzuhelfen. Also ich hatte nie eine Agentur oder so. Und somit blieb ich immer am Theater. Das war für mich Schauspiel. Auf der Bühne war mein Schauspiel.
Okay. Wie es dann unmittelbar nach dem nach Zivildienst, wollte ich gerade schon sagen, nach dem Studium weiterging und warum du so viele verschiedene Stationen in der Vita stehen hast, wo du überall gespielt hast, das musst du mir nachher erklären, aber ich würde sagen, jetzt hören wir zuerst mal wieder Musik. Heute bei uns in der Plattform im monatlichen Talk mit Menschen aus dem Theater Ulm. Gerade haben wir uns über die Arbeit als Zivi im zentralen Flüchtlingslager Dreiskirchen in Österreich unterhalten. Der Grundschauspieler Dan Glatzer hat dort seinen Zivildienst verbracht, bevor er sein Schauspielstudium angetreten hat. Wenn ich mir deine Vita anschaue, dann sind aber gerade auch während des Studiums sehr viele Stationen genannt. Das finde ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das jetzt falsch abgedruckt ist oder ob das der Wahrheit entspricht. Da steht nämlich Heidelberg, Bremen, Gießen, Mannheim, Darmstadt und Wiesbaden. Wie kommt es denn dazu?
Das würde mich auch interessieren, das kenne ich nicht. Da war ich noch nicht aktiv.
Ehrlich?
Nee, das kann nicht sein.
Das ist interessant. Das kursiert also, tatsächlich wuff. Im Netz.
Aha.
Hey, da!
Wie kommst du denn ins Netz? Gell?
Da müsste man mal die Quellen...
Das ist interessant. Ich dachte mir auch, wow, was der so alles gemacht hat.
Das fände ich auch ganz schön.
Mhm. Okay, alles gut. Dann löschen wir das. Was hast du während deines Studiums wirklich gemacht? Du hast an einem Ort gelernt, oder?
Also mir ging es ähnlich wie Sidonie. War verpflichtet an der Schule, zeitlich sehr gebunden an die Schauspielschule und sodass ich daneben maximal Kurzfilme an der Hochschule für Film und Fernsehen in München ausgingen oder eben kleinere Produktionen oder unter anderem auch eine größere, und zwar von Johann Simons bei Elana Veva, wo wir als Studenten im Chor eingebaut waren.
Okay. Und wie lange ging das Studium dann insgesamt bei dir?
Offiziell dauert das 4 Jahre, aber nach 3 Jahren und 2 Monaten hat man ein abschließendes Vorspiel und danach ist man eigentlich freigegeben. An meiner Schule ist das so.
Freigegeben heißt dann im Klartext, du kannst dich dann einbinden lassen.
Richtig, Freizeit hatte ich nicht, weil man hat nach diesem abschließenden Vorspiel beginnt man herumzureisen und ist eingeladen und fährt dann womöglich nach, wo war ich überall? Gießen.
Heidelberg, Bremen, Gießen, Mannheim, Darmstadt und Wiesbaden.
Ja, richtig. Dort fährt man dann zum Beispiel hin.
Aha.
Und stellt sich vor. Und das habe ich das Jahr lang über gemacht und ein bisschen in Zürich gespielt noch, dann in Jagsthausen, was nicht so weit weg ist von hier.
Okay.
Und auch in München.
Ja, und dann bist du ja schließlich und letztendlich auch in der letzten Spielzeit tatsächlich in Ulm gelandet.
Genau.
Eine Produktion hast du ja schon hinter dir hier letztes Jahr. Wie war das dann auch das Sprungbrett jetzt zum festen Ensemblemitglied?
Also das Sprungbrett kann man nicht so wirklich sagen. Es stand da, zu der Zeit stand das schon fest, dass ich fest kommen werde.
Mhm.
Und da hat sich in der letzten Spielzeit noch eine Lücke aufgetan, wo ich bereits ein bisschen rein schnuppern konnte.
Okay.
So würde ich das.
Okay. Jetzt bin ich gerade überlegen, sollen wir noch einen kleinen Musikbreak machen und danach, ich möchte nämlich mit euch zusammen noch sprechen und außerdem habt ihr mir was versprochen, nämlich einen kleinen Auszug aus Kabale und Liebe, den werden wir ganz zum Schluss bringen. Ich würde sagen, jetzt machen wir ganz kurz nochmal Musik und danach habe ich noch 1-2 Fragen an euch gemeinsam. Heute bei uns in der Plattform ein Pärchen, tragisch wie Romeo und Julia, Ferdinand und Luise, die beiden unglücklich verliebten Hauptfiguren der Schiller-Tragödie Kabale und Liebe. War das für euch jeweils die erste Begegnung mit der großen Klassik oder habt ihr vorher auch schon mal so ganz dramatische Klassiker gespielt?
Jetzt in so einer großen Inszenierung ist das die erste.
Und wie war es bei dir?
Bei mir genauso. So. Also ich habe auf der Schauspielschule ein paar klassische Monologe erarbeitet, aber sozusagen mal so einen ganzen Bogen zu spielen, eine ganze Figur durchzuspielen, das ist auch für mich das erste Mal.
Es ist ja, glaube ich, eine stark gekürzte Version, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich glaube, um die Hälfte fast sogar. Ich habe es bei der Premiere so erlebt und da dachte ich mir so, was, die Hälfte? Dann ist das doppelt so lang. ist das eigentlich schwer, einen Text in Alpendeutsch auswendig zu lernen oder flutscht das trotzdem?
Also mir geht es eigentlich so, dass ich die Texte fast noch besser auswendig lernen kann als diese ganz modernen zeitgenössischen Texte, weil da viel irgendwie so dieser, so wie wir sprechen, so und dann rutscht mal kurz was, irgendwie sowas, so ein, wie nennt man das, Alltagssprache rein, wie so und das funktioniert eben also in der Schillersprache nicht. Und deswegen sind diese klaren Verse oder auch Gleistexte oder so, finde ich immer einfacher zu lernen.
Fast. Dann, wie ging es dir damit, mit dem alten Deutsch?
Mir geht es genauso. Es gibt einen Rhythmus in dieser Sprache, in diesem alten Deutsch.
Hm.
Und es gibt zum einen den Rhythmus und zum anderen die Bilder. Mhm. Und wenn man sich das einprägt, dann geht das eigentlich ganz leicht von der Hand.
Okay, schön.
Oder vom Mund.
Jetzt steht, vom Mund ist, ja, stimmt. Ja, immer die Feinheit, ne? Ihr steht jetzt bald schon wieder gemeinsam auf der Bühne. Ist ja ganz witzig. Ihr ist das erste Mal jetzt gemeinsam und dann seid ihr aber kein Liebespaar, sondern habt da ganz unterschiedliche Singen. Und zwar im Märchenstück, im Weihnachtsstück.
Ja,
Wizard
genau.
of Oz, Zauber von Oz. Mhm. Was spielt er?
Dan spielt den Löwen und ich die Dorothy.
Den Löwen. Im Löwenkostüm?
Oh ja.
Oh, super.
Oh ja.
Oh, ja. Ja, Kindertheater ist großartig. Kindertheater ist großartig. Ich glaube, das macht sehr viel Freude für einen Schauspieler. Also mir zumindest, ich hatte letztes Jahr hier in der Reihe den Schauspieler, der war damals auch ganz neu, der das Urmel gespielt hat.
Christian
Streit. Der ist voll drauf abgefahren. Mhm. Der fand das riesig. Mhm.
Na, bei Kindertheater kriegt man immer unglaublich viel zurück. Also wenn die was sehen, dann nehmen sie sofort auf und schreien sofort wieder raus, dass es jeder weiß. Das ist ganz toll.
Mhm. Hast du schon mal Kindertheater gespielt in dem Fall?
Weil ja, in Jagsthausen. Mhm. Also bei den Sommerfestspielen in Jagsthausen haben wir eine Version von Hänsel und Gretel gemacht.
Okay.
Und das war mein erstes Kindertheater, das ich wirklich gespielt habe, aber war auch schon mal eine tolle Erfahrung.
Sieh dir nicht, du hast ja im Prinzip auch schon, ja, Kinderfilm, aber Kindertheater?
Noch gar nicht.
Noch gar nicht.
Ich bin sehr gespannt. Also aus den Beschreibungen von Kollegen, also ich freue mich sehr, wenn das wirklich so ist, dass da immer sofort irgendwie, ich glaube, die sind auch sehr ehrlich, Kinder. Da merkt man gleich, ob man jetzt gerade den Ton getroffen hat oder nicht so ganz.
Das glaube ich auch, ja. Also das haben auch die anderen Schauspieler, die Kinderstücke gemacht haben, hier auch schon so erzählt. Das ist so eine, diese unmittelbare Resonanz ist.
Ja.
Und wenn du blöd bist, dann bist du blöd und dann bist du quasi ausgebucht.
Ja, klar.
So,
ja.
Was ja auch wieder lustig ist oder eine schöne Erfahrung.
Ja.
Okay, vielleicht muss ich doch um 9 aufstehen zur Premiere
kommen. Ich glaube auch, ja.
Mich aus dem Bett schleppen. Okay. Ja, wir sind eigentlich schon fast am Ende, weil ihr habt mir ja versprochen, dass ihr noch dass wir noch ein Zitat aus eurer Kabale und Liebe heute zum Schluss, ein Zitat und ein kleiner Textauszug oder ein kleiner, weiß gar nicht, wie man das sagen soll, dass das richtig ist. Dann würde ich sagen, ich mache an der Stelle jetzt mal Schluss und mache quasi die Bühne frei. Das war die Plattform auf Radio Free FM mit der immerhin schon 19. Ausgabe der Reihe Theater Ulm, die beste Droge der Stadt. Heute im Studio waren Sidonie von Grossig und Dan Glaser. Am Mikrofon war Rainer Markus Walter und jetzt verabschieden wir uns mit einem kurzen Auszug aus der aktuellen Aufführung Kabale und Liebe. Bitte schön, ihr beiden.
Du bist blass, Luise.
Es ist nichts. Nichts. Du bist ja da.
Und? Liebt mich meine Luise noch? Mein Herz ist das gestrige, das deine auch. Ich wollte nur sehen, ob du heiter bist und gehen. Bist du's?
Ja. Doch. Doch. Geliebter.
Du. Ich schaue durch deine Seele wie durch Wasser. Kein Bläschen, das ich nicht merkte. Was hast du?
Ferdinand. Ferdinand, du willst mich einschläfern, Ferdinand. Du willst meine Augen von dem Abgrund weglocken, in den ich stürzen muss. Deine Pläne, die Stimme des Ruhms, dein Vater, mein Nichts.
Mädchen, wie kommst du darauf, dass... Du bist meine Luise. Wenn ich bei dir bin, zerschmilzt meine Vernunft in einen Blick, in einen Traum von dir, wenn ich weg bin. Und du hast noch eine Klugheit neben deiner Liebe. Wärest du ganz, nur Liebe für mich.
Ferdinand, man trennt uns. Du weißt nicht, wie sehr deine Hoffnungen in mein Herz anfallen. Ich hatte diese Träume vergessen und war glücklich.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.